Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ich habe von meinem Opa so einen Zylinder gehabt. Der war ganz schwarz und wenn man da drauf gehauen hat, der war so ganz flach, dann ist der aufgesprungen erst richtig zum Zylinder. Und diesen Zylinder habe ich damals mitgenommen, als wir die Wohnung meiner Großeltern ausgeräumt haben, als beide gestorben waren. Und den habe ich lange Zeit gehabt, der lag bei mir im Kleiderschrank. Und als ich dann vor 2 Jahren umgezogen bin, da habe ich diesen Hut, hervorgeholt, vielmehr beim Kistenpacken gefunden. Und der war total von Motten zerfressen. Und dann war ich so ein bisschen vor der Entscheidung, was mache ich jetzt mit dem Hut? Behalte ich ihn oder schmeiße ich ihn weg? Und ich habe mich damals dazu entschlossen, ihn wegzuschmeißen. Und heute frage ich mich manchmal, war das eigentlich okay, weil es einfach kaputter Hut war? Oder war ich unachtsam? Und bis heute habe ich irgendwie für mich keine so richtig zufriedenstellende Antwort darauf gefunden. Was wäre denn ein guter Weg gewesen, um sich zu erinnern, um damit umzugehen, dass jemand gestorben ist, den ich geliebt habe? Eine Stunde Talk mit Annemone Zeim und Madita van Hülsen. Ihr habt die, sagt ihr, Agentur?
Ja.
Ja, ja, die Agentur Vergissmeinnie gegründet. Und ihr kümmert euch um Trauerbegleitung und Erinnerung. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk heute Abend mit Annemone Zeim und Madita van Hülsen. Ihr habt die Agentur Vergissmeinnie gegründet. Ihr kümmert euch um Trauerkommunikation, Erinnerung, Begleitung. Wir machen das am Anfang der Sendung bei Eine Stunde Talk immer so. Wir haben einen Briefumschlag dabei. Da steht auch drauf, Eine Stunde Talk für den 30.12. Und in diesem Briefumschlag ist ein Zettel. Und auf diesem Zettel stehen 3 Aktivitäten, die ich auch noch nicht kenne. Die in irgendeiner Art und Weise, wenn es gut läuft, zu euch passen. Oder auch nicht. Mhm. Und eure Aufgabe wird es sein, euch für eine dieser 3 Aktivitäten zu entscheiden. Und ihr müsstet im Zweifelsfall mich mitnehmen.
Und wir müssen uns aber auch gemeinsam zu zweit für eine Sache entscheiden.
Ja, absolut. Es kann nicht der eine so, der andere so. Okay, also hier kommen die 3 Vorschläge für Madita van Hülsen und Annemone Zeim. Der erste Vorschlag ist Fotosafari durch Hamburg-Eimsbüttel.
Mhm.
Was macht das mit euch, Fotosafari durch den eigenen Stadtteil?
Das haben wir jeden Tag.
Aber das könnte ganz lustig sein mit Sven. Er kennt ja nichts und dann können wir ihm alles erzählen.
Stimmt, wir könnten ihm ganz neue Geschichten erzählen zu Dingen, die es eigentlich so gar nicht gibt.
Das stimmt, wir könnten dir auch Quatsch zu Sachen erzählen, weil du es ja gar nicht weißt. Und dann
fiktive
gehst du
danach
wieder zurück nach Köln.
Ihr würdet mich da anlügen.
Nein, das ist so negativ ausgedrückt. Wir würden deine Horizont erweitern.
Erschließen. Ich wollte sagen, deine Fantasie in Wallungen bringen.
Absolut.
Okay. Meine Fantasie, okay. Das zweite, Memory spielen. Oh, versteht er? Erinnerungsagentur,
Memory-Spiel. Finde ich aber super gut. Tatsächlich bin ich witzigerweise im Memory-Spielen sehr, sehr gut. Also wenn es darum geht zu gewinnen, könnten Annemone und ich als Team voll absahnen.
Annemone, bist du auch gut im Memory-Spielen?
Nee, also ich habe so ein Problem, mir Dinge, also so Sachen zu merken, tatsächlich optisch. Insofern wären wir vielleicht ein gutes Team, Madita und ich, aber ich würde gerne vielleicht ein außergewöhnlicheres Memory spielen. Also nicht das klassische mit kleinen Tierbildern drauf, sondern vielleicht was Besonderes dafür nochmal.
Was wäre denn was Besonderes für dich?
Weiß ich nicht. Vielleicht sind das ganz andere Sachen, die man dann umdrehen muss oder zusammenführen muss oder sowas. Da würden wir uns nochmal was überlegen. Aber es stünde auf jeden Fall zur Debatte.
Und wir müssen noch überlegen, ob ihr mit mir oder gegen mich spielt. Wenn ich damit
ich war da
soll.
Sofort bei gegen, aber das liegt daran.
Das sagt nur was über dich aus.
Das sagt nein, weil Annemone und ich natürlich als Team agieren.
Ach so.
Weißt du?
Okay. Darf ich mir denn dann auch noch jemanden dazu holen?
Das wäre nur fair.
Ja. Finde ich auch. Das dritte, gemeinsame Teilnahme an einem Volkstriathlon, Klammer auf, 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen.
Finde ich super.
Finde ich auch super. Lass uns das machen, dann kann jeder eine Aufgabe machen.
Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Fotosafari, Memory oder Volkstriathlon.
Volkstriathlon. Wir sind einer Meinung, ich bin verwundert.
Okay. Willst du wissen, warum?
Ja, bitte, warum? Möchte ich gerne wissen.
Weil ich glaube, also bei uns ist es ja auch so, da kommen Leute rein und da spielen plötzlich so die Masken des Alltags überhaupt gar keine Rolle mehr und man ist so auf das reduziert, was man so mitbringt, ja, vor allem wenn es ums Thema Trauer geht. Und ich glaube, bei einem Volkstriathlon bist du spätestens nach der ersten Schwimm- oder Fahrradfahretappe ungefähr in dem gleichen Stadium. Und ich glaube, da würden ganz spannende Gespräche plötzlich möglich sein. Und wir würden ganz
krasse
Dinge voneinander erfahren. Da bin ich mir ganz sicher.
Dann lasst uns, ich mache mit, aber dann lasst uns das einmal, wenn wir es aufteilen dürften, wer von uns würde was machen? Also wer würde schwimmen, wer würde Radfahren?
Also Madita würde laufen.
Oh gut, da wäre ich nämlich raus.
Oh super.
Ja. Ich würde Fahrrad fahren.
Das heißt, ich müsste schwimmen. Ich könnte, also ich glaube, wenn es nach.
Ich schwimme. Ich schwimme.
Stärker wäre bei mir Radfahren, weiß ich.
Ja,
also
gut,
schwimmen würde auch gehen.
Wir sind ja auch immer noch auf dem so gewinnorientiert. Dann, ich bin da also ganz fein damit zu schwimmen.
Also Madita läuft, Anemone schwimmt und ich darf Rad fahren.
Klingt super.
Ihr habt in Hamburg diese Agentur. Wer kommt zu euch?
Ganz unterschiedliche Menschen kommen zu uns. Also man kann wirklich sagen, von jeder Altersklasse kommen Menschen zu uns. Und wir haben ja drei verschiedene Standbeine. Also wir machen einmal Trauerbegleitung, sozusagen als Einzelcoaching. Dann machen wir Erinnerungsstücke, die auch immer sehr, sehr individuell sind, je nachdem eben wer zu uns kommt. Das kann natürlich eine Einzelperson sein oder vielleicht auch mal ein ganzer Freundeskreis. Und dann bieten wir eben noch Workshops an. Und Workshops bieten wir auch für alle Menschen da draußen an, aber zum Beispiel auch für Unternehmen. Deswegen ist es wirklich, kann man sagen, Menschen aus allen Altersklassen und wirklich auch mit allen Bedürfnissen.
Was ist mit einer Einzelperson? Wie sieht eine typische Einzelfallberatung aus, Anemone?
Also es ist ganz oft so, dass die sich bei uns melden mit einem bestimmten Wunsch, nämlich da ist man, hat, also die Menschen haben einen Verlust erlitten und fühlen sich jetzt über die Maße hinaus länger, als sie eigentlich so sein sollten, traurig und sie möchten gerne ganz oft die Trauer einfach wegmachen und dann melden sie sich bei uns. Und dann machen wir einen Termin aus und dann kommen die bei uns rein. Und das Erste, was meistens passiert, ist eben, dass sie reinkommen und ganz gefasst sind eigentlich und so aus ihrem Leben kommen. Und dann fangen sie an zu weinen mit dem Betreten unseres Büros, unserer Agentur, weil sie merken eben, hier ist der richtige Platz dafür. Ja, man sagt so schön, hier ist der richtige Raum, der richtige geschützte Raum dafür. Und hier spielt eben nur man selber quasi in seiner Offenheit eine Rolle und nicht mehr das, was man darstellen muss draußen so. Und dann kommen die meistens mit ihrem Anliegen, dass sie ja seit 3 Monaten schon traurig sind und es wird irgendwie nicht besser und das Umfeld signalisiert, dass sie doch langsam mal wieder zur Normalität zurückfinden
was
wollen.
Was auch was über Erwartungshaltung in der
Absolut.
Gesellschaft irgendwie aussagt.
Und viele suchen eben nach einem Knopf. Also sie sagen dann, ja, wie kann ich das abstellen? So.
Also ihr gebt den Raum, die Leute dürfen das auch erstmal sagen, was sie bewegt. Denen erstmal so die Erlaubnis zu geben.
Absolut.
Ist das
richtig.
So ein erster Schritt?
Ja, genau der richtige Gedanke. Es ist tatsächlich so, dass wir demjenigen erstmal die Erlaubnis geben, dass es okay ist, wie er ist und was er empfindet. Und ganz spannend ist es wirklich, weil man erstmal, wir nehmen uns wirklich in der Regel mindestens 1 Stunde Zeit und erstmal die ganze Stunde erstmal zuhören. Wir sagen gar nicht so viel und dadurch erfahren wir zum Glück wahnsinnig viel und das ist natürlich auch ein Geschenk, dass die Menschen uns so vertrauen, dass sie erstmal so loslassen können und erstmal bei uns ankommen. Und es ist tatsächlich spannend, dass die meisten eigentlich schon erleichtert sind mit dem Gedanken, dass sie bei uns sein dürfen und dass sie auch einfach mal sie selbst sein dürfen.
Ja, also das ist wirklich so, dass man schon irgendwie so eine Erleichterung verschaffen kann, dadurch, dass man sagen kann, es ist total normal, wie es dir jetzt geht. Es kann dir gar nicht anders gehen. Du musst überhaupt gar nicht jetzt schon irgendwie wieder total happy durch die Gegend rennen. Und es ist auch okay, wenn du zwischendurch mal total glücklich durch die Gegend rennst. Genau
ich
gleich.
Muss nicht ein dauerschlechtes Gewissen
also
haben.
Also es ist auch einfach eine Selbstregulierung. Ja? Die Trauer, der Mensch hat halt Selbstheilungskräfte, um mit der Trauer selber fertig zu werden. Und nur weil wir halt einfach verlernt haben und uns auch nicht den Raum geben und die Gespräche dazu und den Austausch, brauchen wir in dann eben Trauerbegleitung, aber eigentlich kann das jeder selber.
Ist Trauerbegleitung dann vor allen Dingen etwas, was im Gespräch erstmal stattfindet und für viele ist das dann okay, so wie er auch gesagt hat, die brauchen einfach mal eine Anlaufstelle? Oder wie kann dann so eine Erinnerungsarbeit dann auch aussehen? Was entsteht?
Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Das eine hängt schon mit dem anderen zusammen, aber es gibt eben wirklich die Gespräche, die wir führen und es gibt aber bewusst auch Menschen, die zu uns kommen, weil sie ein Erinnerungsstück haben möchten.
Trauercoaching oder Erinnerungsstück ist natürlich auch ein zeitlicher Unterschied, ne? Weil also zuerst geht es darum, und das ist eben auch Inhalt der Trauerbegleitung, sich zu sortieren. Weil die Trauer bringt ganz großes Chaos ins Leben und alle Lebenssysteme und in Familien- und Freundessysteme. Und das ist das, was auch einen dem so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, zum plus das eigene Gefühlschaos. Und das versucht man eben zu sortieren. Und zwar auch in Art von einer praktischen Anwendung. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man sitzt jetzt nicht irgendwie auf der Couch und erzählt sich wie beim Psychoanalytiker, da redet das irgendwie nochmal tot, sondern man keine Ahnung, man kann das, wir haben da zum Beispiel unsere eigene Methode mit Playmobil-Männchen Familiensysteme nachzustellen und einfach mal zu visualisieren und den Klienten eben richtig von selber entdecken zu lassen, was ist denn da eigentlich, wie ist das eigentlich, wie stehe ich eigentlich zu
meiner Familie? Also auch ein bisschen Aufstellungsarbeit sozusagen zu leisten.
Genau, so ein bisschen Aufstellungsarbeit, aber auf einer ganz spielerischen Ebene, ja, die irgendwie darauf auszielt, dass der Trauernde das selber erkennt. Also ich kann dir ja nicht sagen, sei nicht mehr traurig oder es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass du traurig bist, weil guck mal hier und da oder so. Das musst du ja, das geht ja nicht über den Verstand, das musst du begreifen. Und da sind eben so kleine Methoden, gerade aus dem Coaching und Prozessbegleitung, sind da eigentlich total gut und werden eben praktisch angewandt. Und das macht es eben auch so interessant. Das macht es für uns irgendwie spannend, weil wir halt vorher, wir haben jetzt kein Rezept, nachdem wir kochen, dass wir sagen, oh, in der dritten Stunde muss man aber dies und jenes, sondern das ist ein Prozess, der passiert und jeder hat andere Bedürfnisse. Da kommt die Tochter, ist der Vater gestorben und sie kommt dann irgendwann im dritten, vierten Sitz und kommt sie dann drauf, dass es ihr eigentlich vor allem auch schlecht geht, weil sie versucht, den Vater zu ersetzen in der kompletten Familie. Und dass sie überhaupt gar nicht auf sich guckt und so. Und das ist dann, geht dann mit so einer Methode, geht das dann, löst sich das dann ein bisschen auf und sie geht dann gedankenverloren heim und macht sich ihre eigenen Schlüsse daraus und dann kann sie sich sortieren daraufhin. Ja, also das ist immer ganz unterschiedlich, was da passiert. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, wir machen das so und so.
Es muss immer 10 Stunden dauern, 60 Minuten.
Genau, also was wir sagen, ist halt, unsere Philosophie ist ein bisschen so, eben wir glauben, dass der Mensch selbst Heilungskräfte hat und dass man Impulse setzen kann, dass man die wieder aktiviert und dass man einfach auch aufklären kann und sagen kann, es gibt Dinge, die sind einfach so und es ist völlig normal, dass man einfach traurig ist und die Trauer, die verändert sich auch, aber die Trauer geht jetzt nicht irgendwie auf Knopfdruck weg. Aber sie bleibt nicht immer so oder nicht ein Leben lang so furchtbar und so
scharf.
Scharf, ja. Und das ist das, was wir halt vermitteln. Und wir sagen auch, ja, du musst jetzt hier nicht irgendwie so 20 Psychoanalysestunden machen, sondern du kannst mal vorbeikommen und dann gucken wir mal, was eigentlich da los ist. Und das mit den Erinnerungsstücken ist halt eher so, dass man, wenn man sich sortiert hat, dann quasi auf einen gemeinsamen Weg zurückgucken kann und daraus Kraft wieder schöpfen kann und sehen kann. Es hat natürlich überhaupt keinen Sinn, dass jemand stirbt, aber es hat einen Sinn gehabt, dass jemand ein gemeinsames Leben hatte. Und das kann einem unheimlich beflügeln. Und dafür sind Erinnerungsstücke, aber zeitlich gesehen kommen sie eben viel später erst. Also sind erst möglich, wenn sich da das Gefühlschaos, dass der Schneesturm im Wasser, im Gefühlswasserglas etwas gelegt hat. Insofern sind das Sachen, die nacheinander passieren.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk, Madita van Hülsen und Annemone Zeim sind zu Gast. Wie hat das mit euch beiden eigentlich angefangen?
Madita? Wir beide haben im selben Haus gewohnt, wir waren also Nachbarn.
In Hamburg.
Genau, in Hamburg im selben Haus gewohnt, auf der Reeperbahn, St. Pauli. Annemone hat ganz unten gewohnt, ich ganz oben und wir sind uns immer mal so über den Weg gelaufen, aber haben gar nicht so wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Also wir waren jetzt nicht befreundet oder so. Und ich hatte ein eigenes Magazin mit Prominenten, wo ich immer ganz besondere Lebensgeschichten sozusagen hervorgehoben habe. Und Annemone ist eine ganz, ganz tolle Texterin und kann wunderbar schreiben und hat irgendwann gesagt, ich hätte auch mal Lust dafür zu schreiben. Habe ich gesagt, ja klar, das ist ja eine super Idee, dann lass mal mittags treffen und dann erzähle ich dir was darüber. Und in dem Moment haben wir halt überhaupt gar nicht darüber gesprochen, was in diesem Magazin eigentlich stattfinden soll, sondern wir sind irgendwie auf das Thema Trauer und Tod und auch Leben gekommen und haben das erste Mal in uns beiden jemanden gefunden, in dem Gegenüber jemanden gefunden, der genauso offen darüber sprechen kann. Also, und auch natürlich, das war auch irgendwie traurig und natürlich haben wir beide unsere eigene Geschichte, aber es war das erste Mal so, dass man dachte so, ja, und wieso kann man denn eigentlich mit so wenigen Leuten darüber sprechen und wir reden jetzt schon mindestens eine Stunde ganz angeregt darüber und wieso weiß man das eigentlich nicht und wieso sind eigentlich Trauerkarten so selten schön und haben uns so 1000 Fragen gestellt und da wir beide aus der Medienbranche sind, haben wir gedacht, also wir würden eigentlich beide gerne schon länger was damit machen, aber haben uns irgendwie selber nicht getraut, aus uns selbst heraus was zu tun. Wenn wir zu zweit sind, lass uns eine Agentur gründen.
Ich stelle mir die Situation vor. Ja. Ihr wollt eigentlich was anderes machen. Dann trifft man sich auf ein erstes Mittagessen. So ist sich vorher im Flur begegnet. Dann braucht es doch trotzdem einen Impuls, um ein solches Gespräch zu führen. Also war es etwas, was in einem von euch gerade
in beiden
lebendig war?
Was war denn der Impuls? Thema, ich glaube, vielleicht die Geschichte mit der Bestatterin und dem Jobangebot.
Ja, aber ich wusste zum Beispiel, dass
Madita.
Genau, dass ich wusste, dass Annemones Mutter gestorben ist. Und meinem Schwiegervater ging es damals auch schon nicht gut. Und wir sind irgendwie halt auf dieses Thema gekommen. Und bei dem, wenn man wirklich über Tod und Trauer spricht, dann ist es so, dass man sofort im Gegenüber merkt, dass man, entweder hat man eine Vertrauensbasis oder nicht. Und es ist schon so, dass sofort, das merken wir ja eben bei Vergissmeinnie bei uns auch, dass man halt wirklich, man ist halt einfach komplett nackt. Man ist so direkt an der Seele und hat halt gar keinen Schutz mehr. Und wir haben halt beide sofort gemerkt, dass uns nicht nur das Thema berührt hat, sondern dass wir eine eigene Geschichte haben und dass wir gerne irgendwie etwas verändern wollen, weil wir uns das selber in der eigenen Situation halt anders gewünscht hätten. Wir wollten irgendwie was tun, damit sich diese Situation und dieses Tabuthema verändert. Und dann haben wir sofort ganz viele Ideen gehabt und haben gesagt, jetzt lass uns doch mal einmal die Woche treffen, wir können da doch irgendwas machen. Ich habe Annemone so ein bisschen gedrängt, aber Annemone hatte eigentlich...
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Annemone hatte schon so eine bestimmte Idee im Kopf. Und dann haben wir wirklich ein Konzept geschrieben, haben eine Agentur gegründet und haben dann auch relativ schnell gesagt, wir melden uns jetzt an für eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin und haben das dann wirklich über 2 Jahre durchgezogen. Und so hat sich das dann entwickelt.
2013 bis 2015 habt ihr gemacht, ne?
Genau, ich glaube, es war auch total wichtig, dass wir gemerkt haben, dass wir halt auch spinnen können. Also das Gespräch war ja nicht nur total tiefsinnig und nachdenklich. Überhaupt nicht, sondern wir haben da ganz verrückte Theorien entwickelt und sind da in alle Richtungen gegangen. Und dieses Mittagessen war, glaube ich, 3 bis 4 Stunden lang. Ja, es war eigentlich unmöglich. Und das war aber auch so
ein gutes Date.
Ja,
es war sehr magisch. Annemone möchte das auch. Ja, das ist dieses, genau, wie ein gutes Date.
Ja, und also es war so, man hatte so das Gefühl, nicht nur, ja, hier kann ich jetzt mit jemandem da über meine Gefühle reden, sondern hier ist auch jemand verrückt genug, dass man mal Ideen spinnen kann, ohne dass derjenige sagt, oh Mensch, das ist aber jetzt pietätlos.
Ja, das macht man aber, Annemone, das macht man aber nicht.
Sowas sagt man aber nicht. Ja. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiges Fundament, ein wichtiger Pfeiler dieses Unternehmens, ja. Dass wir gemerkt haben, wir sind einfach da so verrückt genug, dass wir uns dieses Themas annehmen können und es wird gut werden. Und
das heißt von vornherein aber auch bei beiden das Gefühl, die andere kann das halten.
Ja, und wir ergänzen uns einfach. Also wir sind unheimlich unterschiedlich. Das führt natürlich auch hin und wieder zu kleineren,
du kannst es gerne offen sagen,
unterschiedlichen Meinungen.
Diplomatisch gesagt, zu Diskussionen.
Zu Diskussionen, weil wir sind einfach...
Mach mal anschaulich.
Also...
wir haben dem anderen noch nie Haare ausgerissen.
Nicht ins Gesicht, sag ich immer. Nicht ins Gesicht, sagt sie immer.
Ja, genau. Also wir sind beide echt sehr starke Frauen und das merkt man halt auch. Und wir sind beide, wenn wir gerne was wollen, sind wir so standhaft, dass wir das auch durchsetzen wollen. Und das ist halt einfach so. Entweder der eine gibt nach oder der andere gibt nach. Und wir sind halt beide keine schwachen Persönlichkeiten. Deswegen versuchen wir definitiv, unsere Meinung da auch durchzusetzen. Das ist aber auch gut so, weil man merkt, wenn dem anderen das halt wirklich wichtig ist und wenn dem anderen das so viel wert ist, dann ist da nicht nur was dran, sondern dann geht es halt anderen Menschen natürlich auch so, weil viele Menschen sind halt Annemones Meinung vielleicht und viele Menschen sind eben auch meiner Meinung.
Was ist denn ein klassischer Konflikt zwischen euch beiden?
Ach, das ist so alles Mögliche.
Wer räumt die Kaffeetassen weg? Nein, das ist ja wahrscheinlich nicht.
Ja gut, okay, das...
Temposachen, viele Tempo.
Ja, also es geht auch darum, Madita ist jemand, der einfach Dinge sofort macht und ich bin ein klassischer Kreativer, der auf Ideen stundenlang rumbrütet, um sie dann liebevoll in den Schrank der Vision zu stellen und dann nochmal anzugucken und so. In der Zeit hat Madita die schon heimlich wieder rausgeholt und einfach gemacht. So. Und das ist natürlich gut. Andererseits ist natürlich manchmal gut, nochmal drüber nachzudenken. Und das ist halt so ein klassisches Ding. Ja, was aber, das klingt jetzt irgendwie so mit Durchsetzen, das klingt irgendwie so hart, aber es ist eigentlich oft was sich einfach total gut ergänzt, ja, weil Madita ist einfach jemand, die realisiert was, ja, die macht Dinge möglich. Und ich bin jemand, ich denke, ich habe viel den Kopf voller Ideen, die gut zu möglich machen sind. Und das ist einfach schon an sich schon eine super Kombination. Das ist wie Yin und Yang, ja. Also da gibt es halt wenig Grauzonen und ganz klare Grenzen und jeder hat eine eigene Farbe. Aber
Regenbogen.
Ja. Aber eigentlich an sich ist es gut. Und ich kann es wirklich jedem auch nur empfehlen, sich jemanden zu suchen, der einfach ganz anders ist, auch wenn es bestimmt doppelt oder dreifach so anstrengend ist.
Auf Dauer vielleicht etwas bereichernder, als wenn man sich immer das
Absolut.
Gleiche sucht.
Absolut, ja, total.
Ja. Naja, es bringt ja auch nichts. Also ich weiß ja, wo meine Schwächen sind. Madita weiß, wo ihre Schwächen sind.
Oh, das muss man aber erstmal wissen. Das ist ja schon ein großer Erkenntnisprozess, an den Punkt zu kommen, zu wissen, wo eigene Stärken und Schwächen sind.
Ja, absolut.
Ihr habt vorhin an dem einen Punkt sowas gesagt wie, ja, man muss den Leuten auch erstmal eine Erlaubnis geben. Was ist für euch die Kernmotivation, das zu machen, was ihr da tut?
Die Kernmotivation, das zu machen, was wir tun.
Die Energie in den Lebensgeschichten.
Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn Menschen zu uns kommen, uns ihre Lebensgeschichte und die Biografien der Menschen anvertrauen, die verstorben sind und auch ihre eigene, da steckt unheimlich viel Energie drin. Das ist, also es macht für mich zum Beispiel persönlich gar nicht so einen großen Unterschied, ob jemand eben lebt oder verstorben ist, sondern die Energie dieser Lebensgeschichte und was denjenigen mit dem Verstorbenen verbindet, ist unglaublich groß. Und die ist ja immer noch genauso lebendig. Also das ist wunderschön, das alles zu hören und wirklich sich da Gedanken zu machen, was für ein Erinnerungsstück das werden kann. Bis wirklich zu dem Moment, allein der ganze Prozess, wie dieses Erinnerungsstück stattfindet, was man dann gestaltet. Und ich kann das gar nicht beschreiben, wie magisch das ist, wenn man wirklich am Ende so ein Erinnerungsstück übergibt. Das ist ein Moment, wo der wir sind beide dann immer total aufgeregt, weil wir irgendwie wissen, dass wir halt nur einen Moment haben, wo wir jetzt das Richtige getroffen haben oder nicht und ob das jetzt wirklich so perfekt ist, wie wir uns das halt auch erwünscht haben. Und wenn wir demjenigen das dann übergeben und die Reaktion ist halt wirklich meistens, dass die Leute erstmal gar nichts sagen, dann ist so eine ganz stille, besinnliche Pause und dann müssen die weinen, weil sie halt einfach so ergriffen sind, weil das genau das ist, was sie in demjenigen auch sehen. Also wir hatten gerade eine Dame bei uns, die hat nach 8 Jahren ein Erinnerungsstück für ihren Vater anfertigen lassen, Wölfi, den wir gefühlt jetzt auch schon total gut kennen. Und das war ein Nummernschild von ihrem Vater, wo sich dann im Gespräch vorher oder vielen Gesprächen vorher rauskristallisiert hat, dass er ganz viel mit Autos zu tun hat, nicht nur Autofan, er hatte ein eigenes Taxiunternehmen. War nur dieses Nummernschild, also Fotos und dieses Nummernschild waren übrig. Und er ist dann auch, was wir im Gespräch erfahren haben, im Auto gestorben. Also es war der absolute Wahnsinn. Nee, kein Unfall, es war wirklich ein Herzinfarkt. Mhm.
Stehendes Auto.
Und der Moment, wo wir der Dame das gegeben haben, sie hat nichts gesagt und meinte halt wirklich, Papa. Und dann hat sie angefangen zu weinen, weil dieses ganz, oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich es erzähle.
Ja, also es war ganz spannend, weil ja. dieses wir hatten natürlich nur das Nummernschild und ganz wenig
Fotos. Ein Autonummernschild.
Ja, und ein Autonummernschild und ganz wenige Fotos und was macht man jetzt daraus? Und in dem Gespräch kam dann irgendwann raus, also auch von dem Vokabular, das sie benutzt hat, ja, immer so auf Tour gewesen, muss fahren.
Ja, muss man Gang höher schalten.
Gang höher schalten, also es war so völlig klar, dass sie da, dass die Autos irgendwie eine Rolle spielen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen aus dem Nummernschild, muss man eigentlich so eine Art Fahrtenbuch machen mit einem unmöglichen Format, ja, weil der Buchdeckel ist halt so lang wie das Nummernschild. Und das ist total sperrig, aber gleichzeitig halt auch der absolute Wahnsinn und ein absolutes Einzelstück. Und dann haben wir einfach das Leben nachgezeichnet als Strecke, also immer so.
In dem Buch oder auch?
In dem Buch die Straßen nachgemalt, ja, und immer die Fotos an die Stelle gesetzt, wo es eben dann zeitlich oder örtlich passiert ist, ja. Und
vorne drauf das Nummernschild.
Vorne drauf das Nummernschild. Und dann haben wir natürlich auch. Wir arbeiten ja mit unheimlich vielen kreativen Dienstleistern zusammen, was wir auch unbedingt müssen, weil in dem Fall mussten wir auch zu unserer Buchbinderin und sagen, ja, wir haben hier ein Nummernschild, da soll mal ein Buch draus werden. Hier, bitte, viel Spaß. Wir holen es dann nächste Woche ab. Also so haben wir es nicht gesagt, aber es ist natürlich wichtig, dass da Leute mit uns sind, die sich dann auch Gedanken machen. Also sie hat dann sich wirklich auch totalen Kopf gemacht, wie kann man sowas binden, dass es auch hält. Ja? Wie kann man sowas binden, dass es schick aussieht und wie kann man die Seiten dann integrieren und wie muss man das eben anliefern und was kommt zuerst, dieses Leinen oder der Klebstoff, ja, also das war ist immer ein ganz spannender Prozess.
Aber zurück zu deiner Frage, es ist tatsächlich einfach ein total erfüllender Beruf. Es ist einfach wirklich, es gibt einem wahnsinnig viel Energie, weil Menschen fragen uns ja auch ganz oft, ist das nicht nur traurig und ich weiß nicht, das wird mich irgendwie runterziehen. Das ist es nicht. Es ist unglaublich energetisch. Ganz viele tolle Geschichten stehen dabei. Es ist auch ganz oft, auch wenn es natürlich traurig ist, weil diese Trauer und natürlich, wenn das mit Tod zu tun hat, diese Trauer kann man niemandem nehmen. Aber die Energie, die man spürt, die ist unglaublich schön. Und auch das, was dadurch durch so ein Erinnerungsstück entsteht, gibt demjenigen positive Energie. Also wir spüren das ja genau. Und das ist der Moment, wofür man das macht.
Es ist genauso, wie Madita es sagt und es ist wirklich auch, dass Gespräche ganz oft ähnlich ablaufen. Ne? Also man trifft sich zu diesem jenem Thema und dann kraxeln erstmal alle um diesen heißen Brei rum Und dann sagt man, ja gut, jetzt müssen wir mal anfangen zu sprechen. Und dann wird es unheimlich traurig, weil der Sterbeprozess erzählt wird. Und dann kommt so ein Moment, nach ungefähr 10, 15 Minuten, da gehen dann die Leute in Erinnerung. Und dann hat man wirklich das Gefühl, die nehmen Fahrt auf, der Raum wird so ein bisschen heller, die kriegen wieder Farbe im Gesicht, der ganze, dieses ganze, man kann sich das richtig plastisch vorstellen, was die so erzählen. Und man fühlt, der Raum fühlt sich mit Energie, ja, genau diese Energie, die Madita beschrieben hat. Und wir haben halt immer, ich sag das immer so. Und man müsste das mal in so ein kleines Einmachglas füllen, ne? Und dann kannst du dir, wenn es mal sehr, sehr dunkel ist und du alleine bist und sehr traurig, kannst du dir davon, kannst du es mal ein bisschen aufmachen und ein bisschen was quasi genießen davon.
Und die Erinnerungsstücke, wie viel davon macht ihr im Monat, im Jahr?
Es sind, also jetzt im letzten Jahr waren es ungefähr 15. Und das wird jetzt gerade mehr, also jetzt durch die in letzter Zeit kriegen wir, also merken wir, wie es wirklich jetzt mehr wird. Deswegen glaube ich, dass es halt nochmal mehr wird.
Das ist aber wirklich sehr unterschiedlich, weil wenn Einzelpersonen zu uns kommen und ein Erinnerungsstück haben möchten, dann ist es ja sozusagen 1:1. Dann gibt es bei, wenn Freundeskreise ein Erinnerungsstück haben möchten, dauert das zum Beispiel viel länger, einfach wenn man, das kennt man von anderen wie vom Geburtstagsgeschenk auch, ist so, wenn man viele Leute koordinieren muss, dauert es einfach auch länger. Und dann haben wir zum Beispiel auch gerade ein ganz großes wunderbares Hospizprojekt, was wir machen in Wilhelmshaven. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass natürlich auch die Planung, da arbeiten wir eigentlich schon 2 Jahre dran. Und jetzt zur Umsetzung kommt es auch erst, wir beginnen Anfang des Jahres 2016. Das ist natürlich auch ein viel größeres Projekt, wo viel mehr Menschen drinstecken und wo es wirklich ein ganzes Konzept gibt und wo es nicht nur ein Erinnerungsstück gibt, sondern wirklich 3 verschiedene Stationen sozusagen mit Erinnerungsstücken.
Genau, das muss man nochmal dazu sagen. Also es geht nicht immer nur um ein kleines Fotobuch, sondern es sind teilweise große Projekte für das Kinderhospiz. Haben wir quasi Räume gestaltet, ja, und auch ausgerüstet mit Möglichkeiten, Erinnerungsstücke festzuhalten. So könnte man das beschreiben.
Das heißt, da können Eltern, die ihr Kind da verloren haben, beziehungsweise im Sterben begleitet haben, auch noch als Ort der Trauer, der Erinnerung immer wieder hingehen.
Genau,
richtig.
Annemone Zeilen, Madita van Hülsen sind heute Abend zu Gast. 1 Stunde Talk in D-Radio Wissen. Ihr habt gerade einmal von einem Autokennzeichen erzählt und ihr habt gerade auch gesagt, viele Leute fragen dann immer nochmal, ist das nicht traurig und ist das nicht schwer? Jetzt habt ihr gerade gesagt, ja, das ist ein Teil. Die Energie, die dann aber entsteht, ist häufig gut. Trotzdem die Frage, wie stellt ihr sicher, dass euch der andere Teil nicht zu sehr anfasst und auffrisst? Ihr müsst die Trauer ja trotzdem jedes Mal aushalten.
Für mich persönlich ist das wirklich ein Energieschöpfen aus verschiedenen Bereichen. Also ich arbeite ja unter anderem auch als Moderatorin und Reporterin und ich schöpfe ganz viel Energie auch aus wirklich, naja, den anderen Sachen, die ich alle so mache. Also ich mache ja wirklich auch viele Spaßsachen, die mir, was vielleicht auch ein bisschen quatschig ist manchmal und was auch mit Entertainment zu tun hat. Ich moderiere ganz viel auf dem roten Teppich, was auch wirklich mit viel Glamour und Glitzer zu tun hat. Und diese Geschichten, die bringe ich aber...
Das ist doch Kundenakquise.
Das nicht unbedingt, aber es ist so, dass es mir so viel Energie auch aus dieser bunten Welt gibt, die nehme ich natürlich damit rein. Und tatsächlich sind unsere Klienten auch ganz froh, wenn da 2 Menschen sitzen, die eben auch so nah am Leben sind, die eben nicht nur mit dem Tod und mit Trauer zu tun haben, sondern die so ähnlich sind vielleicht wie sie selbst auch, die eben nicht nur sich in dieser Welt aufhalten. Und ich merke das selber auch, dass ich dann, wenn ich so eine Überdosis kriege von Vergissmeini, dann sage ich so, ach, so super, dann gehe ich mal wieder 2 Tage raus und mache was anderes und dann komme ich wieder. Ich glaube, das ist auch ganz gesund und ganz gut so, dass wir genauso denken.
Genau,
ist das bei dir, Annemone?
Ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch noch die Psychohygiene. Deswegen haben wir auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht, weil es natürlich total wichtig ist, um diesen Job lange machen zu können, dass man weiß, wie man damit umgeht, dass man die Trauer eben nicht mitnimmt, sondern irgendwie einen Ort dafür findet, die Trauer der anderen quasi zu
auffängt.
Genau, irgendwo unterzubringen, ja. Und da ist es halt so, dass wir da verschiedene Bilder haben, innere Bilder im Gespräch, dass man sich eben, also für mich ist das so, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe so bestimmte innere Bilder, die mir halt dabei helfen, das auch wirklich zu visualisieren, dass ich das von den Gefühlen her klar konsumieren kann, aber dass die Schwere der Trauer irgendwie nicht mich jetzt anfällt.
Mit Fühlen, nicht mit Leiden.
Genau, und das hat dann auch, ist dann auch irgendwie ritualisiert und kann auch so, also ich zum Beispiel persönlich mache abends dann, bevor ich das Licht ausmache im Büro, ich wisch dann nochmal den Tisch ab, ja, wo die ganzen Gespräche stattgefunden haben, so als für mich als Symbolik, dass ich mir denke, ja, okay, jetzt ist hier wieder irgendwie alles klar, ja, klar Schiff. Und gleichzeitig ist das aber, wenn man das so sowas hat, so Bilder hat und sich auch daran hält und eben auch viel, Madita reagiert sich ja stark körperlich ab, die geht dann viel laufen und so.
Da sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich. Und, ich gehe viel laufen, das ist für mich tatsächlich ein Reinigungsprozess.
Und dann Anemone ist wenigstens Ruhe im Büro und kann genau. dafür sich ein bisschen aufräumen, gedanklich.
Genau, und dann ist es auch so, wenn man das so nach verschiedenen festen Ritualen irgendwie oder so Stufen sich das so klar macht, dann kann man auch rausgehen, ist total beflügelt von dem Tag.
Für mich zum Beispiel ist es auch total reinigend, wenn ich mitfühle, ist ja auch bei vielen eine Diskussionsgrundlage, sag ich mal, ob man jetzt mitweinen soll oder nicht. Für mich zum Beispiel ist es, ich leide nicht mit, aber ich fühle total mit. Und wenn ich weinen muss, dann weine ich auch, weil das für mich ein Reinigungsprozess ist. Mir geht es dann noch besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Typ nicht weinen würde, wäre das für mich total aufgestaute Energie. Ich wüsste gar nicht, wo die hin soll. Wenn ich merke, derjenige ist so ergriffen und freut sich so über das Erinnerungsstück, dann weine ich halt auch mit. Danach ist dann auch gut.
Wollte ich gerade auch sagen, Madita weint auch mit, wenn die Leute sich freuen.
Ja.
Du aber also, nicht.
Ich auch so, aber Madita ist da noch ein bisschen emotionaler tatsächlich. Ja.
Ich bin die näher am Wasser gebaut ist von uns beiden. Ja.
Ist das so, dass ihr manchmal merkt, wenn die Leute zu euch kommen, der eine ist besser bei dem einen und der andere ist besser bei der anderen, weil Madita, du wirkst ja sehr, also bist mehr nach außen, Anemone ist ein bisschen mehr nach innen, jetzt ein bisschen im Klischee gedacht gerade, aber dass ihr das, ja, ich habe es ja versucht aufzufangen, indem ich sage, ein bisschen im Klischee.
Ich bin völlig dafür, das stimmt.
Dass ihr merkt,
das ist wirklich
ihr sortiert
wahr.
Euch
also
das.
Es gibt tatsächlich, inzwischen haben wir auch so ein bisschen Routine schon, dass ich mir denke, das ist halt perfekter Kandidat für Madita oder andersrum, und oft finden uns die Leute auch. Also dadurch, dass wir uns ja auch so darstellen, wie wir sind, hat, glaube ich, fühlt sich jeder eben von jemand anders vielleicht angesprochen. Also vielen ist es dann auch egal, aber es gibt Leute, die dann nur auf mich zugehen oder nur auf Madita und so. Insofern ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil also es gibt ja verschiedene Menschen. So, warum muss man da jetzt...
Wir hätten zum Beispiel auch total gerne noch einen Mann in unserer Agentur, weil natürlich Männer auch lieber zu Männern gehen. Ich finde das auch völlig legitim, dass sich Leute natürlich von uns unterschiedlich angesprochen fühlen, weil wir total unterschiedliche Typen sind. Das wäre jetzt wenn jetzt ein dritter Mensch in unserer Agentur wäre, wäre das auch wieder so.
Manchmal setzen wir so einen Mann bei uns ins Schaufenster, so versuchshalber, und dann kommen gleich viele andere Männer.
Ja.
Und wollen sich beraten lassen.
Also die Männer gehen doch zur Trauerarbeit lieber zu Männern. Ja, sich Frauen gegenüber zu öffnen, ist dann doch eher schwierig.
Das ist einfach ganz unterschiedlich, weil Männer und Frauen ganz unterschiedlich trauern. Und das wissen viele halt auch nicht. Das merkt man dann erst in dem Fall, wenn es passiert. Auch viele Ehepaare, wo vielleicht eben die Eltern sterben oder das Kind verstirbt, dann merkt man in dem Moment, ist dann wirklich so ein Bruch. Was passiert? Wie reagiert man? Und Frauen wundern sich oft, ja, warum redet der nicht so viel und wieso kann der immer noch genauso gut schlafen? Aber warum sitzt er jetzt eigentlich immer die ganze Zeit am Computer, hat die Kopfhörer auf und hört Musik? Man merkt schon, da passiert irgendwas, aber Frauen haben halt schon mehr Redebedarf als Männer. Und dann ist es oftmals der Moment, wo man merkt, entweder man hat Verständnis füreinander und kriegt das hin, oder es ist tatsächlich auch was, wo viele, viele Ehen oder vielleicht Beziehungen dann auch daran zerbrechen.
Und auch hier gilt, dass es meistens schon wahnsinnig erleichternd ist, das zu wissen, dass man eben als Paar sich vielleicht für die Trauer mal kurzzeitig gefühlsmäßig trennen muss, um eben als körperlich zusammenbleiben zu können, sage ich jetzt mal. Ja, also wie Madita schon sagte, die Männer denken, warum ist die Frau so hysterisch und will die ganze Zeit über Gefühle reden, und die Frauen denken, warum spricht der nicht, was ist mit dem los, ist ja nicht traurig. Ja, also das sind so, aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Also wir haben auch schon Männer bei uns gehabt, die haben gesagt, meine Frau, die will nicht reden und ich will die ganze Zeit reden und ganz viel basteln und so. Also das ist alles, das kann man nicht in einen Topf schmeißen, dafür gibt es keinen Knopf, kein Allheilmittel, keine Schublade. Es ist halt, es sind Menschen, jeder Mensch ist anders.
Und ich finde auch, es berührt einen anders, natürlich, wenn man persönlich betroffen ist. Da kann man noch so sehr eine Ausbildung haben und sich noch so sehr täglich mit dem Thema beschäftigen. Wenn natürlich jemanden aus unserem Freundeskreis was passiert, dann ist, oder aus unserer Familie, ist das natürlich genau wie für jeden anderen auch. Punkt aus. Also man hat einen anderen Abstand, wenn man den Menschen oder den Verstorbenen nicht kennt, als wenn jetzt natürlich irgendwie ganz nah dran etwas passiert. Dann geht es uns wie allen anderen auch.
Lasst uns zum Schluss einmal keine Ahnung, auf die nächsten 6 oder 12 Monate schauen. Was habt ihr vor?
Diese nächsten Monate werden großartig, denn wir haben ein Buch geschrieben. Das wird im Februar erscheinen. Das wird
Titel?
Der Titel ist ganz einfach zu merken. Der Titel heißt Vergiss mein nie.
So mit, wie eure Agentur.
Ja, genau.
Was für ein Zufall.
Ja,
mit Hammer. Erinnerungen, die Trauer gestalten.
So der Untertitel, genau. Also wir haben uns sehr gefreut, dass der Verlag diesen Titel vorgeschlagen hat.
Und worum geht's? Oder was
also, ja,
erlebe ich, wenn ich es aufschlage, ist vielleicht die richtige
genau,
Frage.
Genau, es ist so ein bisschen, es erklärt ein bisschen die Trauer und es erklärt aber auch, warum es sich lohnt, sich mit den Erinnerungen auseinanderzusetzen, welche Kraft da drin liegt. Und es bietet kleinere Übungen eben, um das so ein bisschen zu praktischer aufzulockern. Und es gibt eben ganz viel Inspiration und Anleitungen, selber Erinnerungsstücke zu machen.
Wenn du dir selbst ein eigenes Erinnerungsstück für dich sozusagen jetzt in einem kleinen Testament festlegen wolltest, müsstest, würdest, was wäre das?
Ich habe ein ganz tolles eigenes Erinnerungsstück.
Das ist
für dich.
Über mich.
Wenn du stirbst.
Ach, wenn ich sterbe. Oh, es hätte ganz sicherlich mit Keksen zu tun. Ich muss überlegen, wie man die konservieren kann. Ich mag gerne Schmuck und Kekse. Vielleicht könnte man einen Keks in Silber eintauchen und dann zum Anhänger machen. Und das könnte man auf der Beerdigung zum Beispiel schon jedem mitgeben. Einen kleinen Keks als Anhänger, dann hat er eine Erinnerung an mich. Das kann man als Kette tragen, als Ring, als Ohrring, als Schlüsselanhänger, je nachdem, wie man will.
Du hast gerade gesagt, du hast ein sehr schönes Erinnerungsstück. Mhm. Damit meintest du aber was?
Ich meinte damit tatsächlich die Stimmgabel meines verstorbenen Schwiegervaters, die ich für mich als Erinnerungsstück
habe. Die trägst du gerade.
Genau, umwandeln lassen. Das ist für mich mein absolutes Lieblingserinnerungsstück, mein eigenes.
Annemone, wie ist das bei dir?
Total schwierig. Also ich glaube, ich hätte gerne tatsächlich so ganz, ganz, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein Buch mit Geschichten, die Leute mit mir zusammen erlebt haben oder... weiß ich nicht, oder ein Buch mit meinen Lieblingskochrezepten. Eigentlich hätte ich gerne, dass man irgendwie einen Langschläfer- und Faulenzer-Tag nach mir benennt oder sowas.
Mandita ist begeistert von der Idee.
Ja, finde ich super.
Oder den ganzen November, weil November ist mein Lieblingsmonat, weil man nicht rausgehen muss, sondern irgendwie so zu Hause bleiben kann und den ganzen Tag drin sein und gar kein...
Einmuckeln, Tee trinken.
Weil, also wir kommen ja aus Hamburg und Hamburg ist ja immer so, wenn schönes Wetter ist, kriegt man Freizeitstress, ja, weil alle sagen, oh, jetzt ist mal schönes Wetter. Dieser einzige Sonnentag im Jahr.
Schöner Druck sozial.
Genau, deswegen ist der November, der ist so schön faul. Es ist ein guter Monat.
Hast du ein Erinnerungsstück?
Ich habe verschiedene Erinnerungsstücke. Tatsächlich kann mich, es wechselt immer so. Mein absolutes Lieblingserinnerungsstück momentan ist, und das ist eigentlich, das kennst du noch gar nicht, Madita.
Nee.
Ich habe mit dem Tod meiner Mutter vor 4, 5 Jahren habe ich ein Kochbuch aus der Familie geerbt. Das Familie kommt aus Wien. Und das ist quasi das Kochbuch meiner Ururgroßmutter. Und das lag jetzt so ganz lange rum und ich habe es neulich wiedergefunden, quasi in meinen eigenen Kochbüchern. Und das ist so großartig und das ist wie so, das ist schon so total alt und hat so ganz, ganz dünnes Papier und so eine ganz alte Schrift und ist schon total abgeliebt und zerlesen. Und das ist momentan mein Lieblingserinnerungsstück, mit dem ich am liebsten irgendwie so einen ganzen Tag rumlaufen würde. Und ist auch praktisch mit so einem dicken Kochbuch, da kann man mal draufstehen und Dinge vom Schrank holen, die weit oben liegen.
Oder Kekse backen, weil das Keksbackrezept drinsteht.
Ja, weil die Keksbackmadita.
Juhu!
Annemone Zeim und Madita van Hülsen waren zu Gast. Eine Stunde Talk, die Radio Wissen. Ihr habt die Agentur Vergissmeinnie gegründet. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Dankeschön.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.